Vierte Halbzeit.
Hallo, hallo, herzlich willkommen zur vierten Halbzeit. Mein Name ist Timo Janisch und vor mir sitzt jemand, man könnte fast sagen, dieser Woche, wer sollte hier anderes sitzen, außer Sebastian Türalla, der Trainer von Türkspor Dortmund, wenige Tage vor dem Regionalliga-Auftakt. Hi Basti erstmal.
Ja, servus, hi.
Es geht los. Der Wuppertaler SV kommt ja nicht nach Dortmund, aber ich sag mal zu euch, nach Velbert, zum ersten Heimspiel in der Regionalliga, als erstes Dortmunder Team abseits von Borussia Dortmund, was quasi historisch jemals den Schritt geschafft hat in die Viertklassigkeit bzw. in die Regionalliga, wie sie in dieser Form besteht. Ganz oberflächliche Frage zum Start. Wie ist die Gefühlslage gerade? Wir sprechen am Dienstag miteinander. Ein paar Tage sind es noch. Wie seid ihr drauf?
Ja, ich glaube immer noch extreme Vorfreude. Müssen wir immer noch sagen, dass es absoluter Hammer ist, das, was wir erreicht haben, wie schön das eigentlich ist. Und jetzt geht es halt endlich los. Ne? Man hat dann die Pause und dann geht die Vorbereitung los und irgendwie zieht sich das. Und jetzt sind es noch ein paar Tage bis zum Spiel und schon eine extreme Freude und überhaupt Anspannung finde ich gar nicht so extrem, sondern ich glaube, jeder freut sich extrem, dann in ein Stadion einzulaufen, viele Zuschauer und dann, auf ein sehr, sehr gutes Fußballspiel.
Wie kann man das vergleichen mit so einer Phase zum Ende der Oberligasaison, wo man quasi kurz vorm Ziel ist, es geschafft zu haben, aber natürlich auch dann schon wieder ein bisschen was verlieren kann, sage ich mal, weil man ja sich eine gute Ausgangslage gebracht hat. Ist es gerade, wohl man, also ist sportlich sicherlich die größere Herausforderung, dann geht's doch nochmal gerade. Wie kann man sich das vorstellen, was so den Stresslevel angeht im Vergleich zu so einer Endphase in der Oberliga?
Ich glaube, das ist wirklich total unterschiedlich. Wenn ich so die Endphase so in der Oberliga nochmal Revue passieren lasse, war es echt anstrengend irgendwie im Kopf. Da hast du immer gerechnet, okay, was passiert, wenn wir Wochenende verlieren? Was muss der Gegner machen? Wo spielt er? Also man war schon immer irgendwie total auf Spannung, nervös. Was kann sein? Und jetzt hat man das gar nicht. Also ich glaube, ich gehe total entspannt in die Saison rein, freue mich richtig. Und gerade dann, wenn man so die ersten 6 Spiele geht, das ist schon ein Hammerprogramm. Und man denkt auch, okay, was kann passieren? 6 Niederlagen, alles gut. Selbst dann ist immer noch die Freude da, vielleicht nicht mehr bei jedem, aber bei uns auf jeden Fall oder bei mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man total easy, entspannt in die Spiele reingehen kann und man freut sich einfach. Und die letzten Spiele in der Oberliga waren immer Anspannung pur und hat sich dann nach dem Spiel extrem gefreut, wenn es gut war. Aber da ist immer so zum Ende der Saison hat man immer extrem nervös, wenn es um was geht.
Das kann ich mir vorstellen. Wie kann man sich so eine Woche jetzt bei euch gerade einmal vorstellen? Wie ist es? Am Dienstag sind wir jetzt, wir haben gerade schon einmal kurz gesprochen, ihr trainiert jetzt jeden Tag. Bis Freitag dann quasi einschließlich durch, Samstag ist das Spiel. Wie sind dann so die Tage gestaltet?
Ja, genau. Der Dienstag ist Trainingsstart. Wir haben jetzt 2 Tage frei nach der Niederlage gegen Ablabek im Finale und trainieren heute dann das erste Mal. Und klar, wir gehen jetzt schon extrem auf den Gegner ein, obwohl wir uns natürlich auf unser Spiel fokussieren wollen. Aber ist klar, wir haben uns gut vorbereitet, wissen, was uns erwartet, ja, wo wir auch Lücken sehen. Und die werden wir jetzt die Woche trainieren, peu à peu. Wir haben jetzt in der Vorbereitung noch nicht einmal Standards trainiert. Das wird die Woche auch nochmal auf dem Plan stehen. Das wäre zum Ende hin. Natürlich müssen wir uns ein bisschen daran gewöhnen, weil vorher hatten wir nur 3-mal Training. Bedeutet dann Freitag das Abschlusstraining. Dann war Samstag immer einen Tag frei für jeden und dann war Sonntag das Spiel. Und jetzt ist es schon so, dass man Freitagabend trainiert und ja ein paar Stunden später dann Samstag das Spiel hat. Also deswegen für mich als Trainer oder für uns als Trainerteam auch eine Umstellung. Da müssen wir mal gucken, ja, wie sehr kann man dann das Abschlusstraining dann gestalten. Aber da werden wir auch alle reinwachsen. Ist ja für uns auch Neuland und ich glaube, dass wir uns da wirklich gut darauf vorbereiten können, was kommt. Aber schon viele taktische Dinge, schon viel gucken. Ja, was macht der Gegner, was können wir tun? Und ansonsten halt, ja, ich bin Fan von viel Fußball und das werden wir die Woche auch machen.
Das klingt gut. Du hast das verlorene Hacker-Cup-Finale schon kurz angesprochen. Wir müssen einmal eine Frage dazu verlieren. Gegen AS-09 1-2 am Samstag gegen den Oberligisten euren ja, Rivalen oder besser gesagt Widersacher aus der Aufstiegssaison. Ihr hattet, glaube ich, hast du auch schon mal erzählt, schon noch mal probiert, dann ein bisschen tiefer mal zu stehen, ein bisschen defensiver gegen einen guten Gegner. Wie kann man das, oder wie ernst war dieser Testfall dann, wenn man es jetzt mit Wuppertal vergleicht? Kann man da viel mitnehmen oder ist dann doch der Gegner nochmal ein ganz anderer?
Na, ich glaube schon, dass man sehr viel mitnehmen kann. Also wir sind eigentlich eine Mannschaft, die ja immer attackiert, immer ja. Aktiv sein will und eigentlich wollen wir immer den Ball haben. Und für uns war es einfach wichtig, wir hatten vorher halt nicht so viel Tests gegen sehr, sehr starke Gegner jetzt auf dem Papier. Also es war dann schon immer so, das war klar, dass wir den Ball haben, der Gegner tief steht. Und wir wussten einfach, dass der ASC halt einfach gut Fußball spielt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren das mal aus, die erste halbe Stunde, dass wir mal tief stehen. Ja, gucken, was der Gegner macht, weil wir können in der Regionalliga sicherlich nicht 90 Minuten marschieren. Aber man hat auch gemerkt, dass das jetzt nicht so unser Ding ist, ja, also dass das jetzt nicht unser Spiel ist, wenn wir immer was anderes gemacht haben. Also von daher haben wir gute Lehren daraus gezogen, dass wir ein gutes Mittelding finden müssen, auch in der Regionalliga. Trotzdem natürlich Schmerz und Niederlage, keine Frage, wir hätten gerne den Hacker-Cup gewonnen. Aber am Ende muss man sagen, war ein verdienter Sieg und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube auch, wie gesagt, ich habe den Jungs nach dem Spiel auch gesagt, da ist keiner sauer. Jetzt können wir zwei Tage entspannt bleiben, wir hatten noch Mannschaftsabend an dem Tag. Ja, und heute ist Dienstag und dann geht's halt weiter.
Ihr definiert euch sehr darüber, dass ihr eine Mannschaft seid, die Fußball spielen will, die sehr offensiv auch dann eingestellt ist. Ich glaube, bis auf die Innenverteidiger gibt es bei euch keinen, der nicht teilweise den Befehl hat, dann auch mal den Weg in den gegnerischen Strafraum zu suchen. Gerade die Außenverteidiger, glaube ich, relativ offensiv. Das ist eure Identität. Täuscht, finde ich, aber auch manchmal darüber hinweg, dass ihr auch gerade in der Rückrunde der Oberliga Saison dazugelernt habt, auch so Dinge wegzuverteidigen. Dass ihr auch quasi diese kämpferische Note habt, wo man nicht sagt, dass sie in der Regionalliga dann auch noch vielleicht so etwas entscheidender sein wird. Inwiefern verändert sich eure Spielanlage, beziehungsweise eher das, was die Gegner euch abverlangen werden?
Ich glaube einfach, das, was wir jetzt gemerkt haben, wir hatten ja auch zwei Spiele gegen Regionalligisten, dass es einfach körperlich extrem anstrengender wird. Also gerade Rasenspiele ist der eine Punkt, aber auch, dass es halt körperlich mehr zur Sache geht, dass wir da schon einen Nachteil haben, weil viele Mannschaften einfach Profibedingungen haben. Ja, die können im Kraftraum trainieren, die können vor dem Training da was machen. Das haben wir alles nicht. Wir müssen das uns alles selber erarbeiten, aber das merkst du dann schon auch, dass das die Nachteile sind, die wir haben. Auf der anderen Seite ist natürlich schon nochmal das Tempo vielleicht auch ein bisschen höher, schneller. Und ich glaube, das größte Ding ist einfach, dass jeder Fehler extrem schneller bestraft wird. Also das haben wir jetzt auch gemerkt. Wenn wir Fehler machen, war es oft dann Gegentor. Mhm. Was in der Oberliga auch schon öfter war, ist auch klar, aber nicht in dem Maße. Und das sind so Lehren, die wir daraus ziehen müssen, dass wir weniger Fehler machen. Generell wollen wir unseren Fußball jetzt nicht extrem verändern und trotzdem sehr offensiv spielen, vor allem auch attraktiv, weil die Jungs das können, weil die Jungs brauchen den Ball am Fuß und das können die auch und deswegen werden wir da nicht viel ändern, nur trotzdem, ich muss mich als Trainer auch weiterentwickeln und wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen, dann muss man auch sein Spielstil anpassen, aber generell verfolge ich eine Idee mit meinen Jungs, mit Eob und auch Robin jetzt und Berwan und denen wollen wir natürlich dann auch weitergehen.
Du sagst immer, lieber ein Tor mehr schießen als der Gegner, als eins weniger bekommen. Das ändert sich dann auch in der Regionalliga nicht.
Nein, also ich nehme gerne einen Wuppertaler Heimsieg 4-3 mit, kein Problem. Aber wir haben ja auch in der Rückrunde gezeigt, du hast es ja auch vorhin gesagt, wir haben, glaube ich, Lotte 1-0 geschlagen, wir haben Aplerbeck 1-0 geschlagen. Da hat man dann auch nicht immer nur den High-End-Fußball gesehen, dass das heißt, man marschiert vorne weg und lässt hinten viel zu. Deswegen war das alles absolut in Ordnung und das können wir dann auch und deswegen, das ist der Schritt, den man auch gemacht hat, dann zur Rückrunde oder zur Hinrunde, dass wir aus den Fehlern auch lernen können und das wird uns jetzt auch wieder in der Regionalliga begleiten, dass man das nicht von Anfang an alles funktioniert, sondern ich glaube, dass ich, wir im Trainerteam und die Jungs sich auf jeden Fall Spiel für Spiel noch sagen, okay, scheiße, ist doch was anderes, müssen uns doch ein bisschen umstellen.
Was ich auch, ich sag mal, leider begleiten wird, ist das etwas leidige Stadionthema. Ihr werdet nicht in Dortmund spielen, sondern zunächst in Fellbad, solange wie eben das Ischelandstadion in Hagen noch renoviert wird, solange da noch die eine oder andere Arbeit erledigt wird. Irgendwann im Herbst, der September steht gerade im Raum, soll dann wieder der Umzug sozusagen in die eigentlich angedachte Heim, in Anführungszeichen, Spielstätte dann wieder vollzogen werden nach Hagen. Welche Rolle spielt das für euch? Weil es ist ja auch für euch dann sozusagen unbekanntes Terrain. Also ihr trainiert ja weiter am Männersportplatz.
Genau, richtig. Aber ich bin ehrlich, interessiert mich 0,0. Also wirklich 0,0. Wir trainieren auf Kunstrasen. Es macht gar keinen Unterschied, ob wir jetzt in Hagen spielen, in Fellbad, in Wuppertal. Ich könnte auch 34 Spiele einfach auswärts spielen. Ich hätte auch Bock, zweimal in Duisburg zu spielen. deswegen interessiert mich eigentlich 0,0 Heimspiel, Auswärtsspiel, weil wir es eh nicht ändern können. Wir wissen auch ganz genau, und das ist das Wichtige, wir wissen ganz genau, dass wir mit die schlechtesten Bedingungen haben. Es ist jetzt gar nicht negativ, extrem negativ gemeint, dass das alles scheiße ist bei Türksburg, um Gottes Willen. Aber wir trainieren halt abends. Ich habe es jetzt aus Uerdingen zum Beispiel gehört, der trainiert auch um 10 Uhr, 15 Uhr. Das wäre bei uns gar nicht denkbar. Und deswegen akzeptieren wir das, haben da auch Bock drauf und sehen das auch alles gar nicht so negativ. Deswegen, für uns ist es völlig wurscht. Und selbst wenn ich 120 Kilometer zum Heimspiel fahren würde, dann spielen wir immer noch Regionalliga und hätten Bock drauf. Also von daher lassen wir uns das gar nicht so an uns ran und es interessiert mich eigentlich wirklich überhaupt nicht.
Aber die größere Herausforderung ist dann wahrscheinlich den Switch von Kunstrasen auf Naturrasen dann Woche zu Woche schaffen.
Ja, es ist natürlich dann immer die Frage, wie ist der Rasen? Gut, in Velbert wissen wir, dass wir einen guten Rasen haben. Das ist ein super schönes Stadion und das freue ich mich trotzdem auch extrem drauf, dass es das jetzt ist am Anfang. Von daher wird sich da erstmal nicht viel ändern trotzdem. Jeder, der mal auf Kunstrasen gespielt hat, trainiert hat und dann auf Rasen geht, das ist natürlich nochmal körperlich total unterschiedlich und anstrengend. Aber trotzdem, selbst wenn da der mieseste Rasen kommt, und den haben wir auch selbst bei Sportfreunde Lotte dann erlebt, wo wir da 1-0 gewonnen haben, da war da auch nicht der Beste und wir haben trotzdem gut Fußball gespielt. Das sind dann auch manchmal Ausreden, ne, wenn der Ball schlecht ist oder der Rasenplatz schlecht ist. Wenn man will, dann muss man auch da durch, der Gegner muss ja auch auf dem Platz spielen. Also von daher, wie gesagt, trotzdem ist es natürlich für uns immer eine Herkulesaufgabe die Woche. Ne? Viermal die Woche nur Training, und das sage ich den Jungs auch immer, da müssen wir halt viermal richtig Gas geben, weil die anderen sicherlich ein, zwei mehr trainieren und was draufbacken können.
Die Grundlage für diese Unterschiede, die ihr dann habt, sag ich mal, in struktureller Hinsicht, aber auch in der Trainingshäufigkeit, sind am Ende irgendwie die finanziellen Voraussetzungen, die dem irgendwie zugrunde liegen. Ich finde es interessant, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Türkspor in den letzten Jahren jeweils zu den Teams mit dem größten Budget, sag ich mal, in der Liga gehörte und zeitweise vielleicht auch dann mit Abstand das größte Budget mal hatte, sicherlich nicht in der letzten Oberliga-Saison irgendwie alleinig. Wie stellt sich das in der Regionalliga dar? Du hast es jetzt schon umrissen, aber da seid ihr natürlich, das ist klar, nicht mehr das Team, was die Taschen am vollsten hat.
Ja, also ich sage jetzt mal nur ein Beispiel aus Wuppertal. Ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, 1,9 Millionen im letzten Jahr und jetzt die Hälfte. Und dann wird gesagt, das ist wenig. Dann denke ich, okay, wenn das die Hälfte wenig ist, dann packen wir nochmal die Hälfte bei uns rauf. Es ist halt einfach so, wie es ist. Wir müssen halt damit umgehen und es ist auch völlig in Ordnung. Also um Gottes Willen. Wir können auch mit ganz jungen Spielern spielen, ist gar kein Problem. Ich glaube, wir freuen uns extrem darauf, was da jetzt kommt. Und wir hatten auch, ich weiß nicht, wie viele Berater mich angerufen haben und gesagt, wir haben da noch einen Profi, da noch einen Ex-Profi und da noch jemanden, der mal irgendwie zweite, dritte Liga gespielt hat. Aber alles in allem wollten wir die ganzen jungen Spieler dazu holen, dass die sich auch entwickeln können. Und ich glaube, das haben wir auch in letzter Zeit auch gezeigt, dass Spieler, die ganz, ganz jung sind, auch bei uns einen Schritt machen können. Ich glaube, Mehmet Kaya ist so ein überragendes Beispiel dafür, der letztes Jahr einfach viele Spiele gemacht hat und jetzt auch Stammspieler war. Also von daher ist das auch der Weg, den wir gehen müssen. Und wir sagen aber natürlich nicht nein, wenn Sponsoren kommen und sagen, wir wollen ein bisschen was machen.
Da kommen wir gleich gerne nochmal drauf zu, auf sag ich mal, die Transferpolitik und was ihr im Sommer bei euch getan habt. Kurzer Blick dann eher, wie vielleicht mal die Vergangenheit war. Du bist es, oder du kamst vom TuS Bövinghausen zu Türkspor und beides Vereine, wo viele Topspieler für das jeweilige Niveau waren, immer relativ egal, ob es jetzt Landesliga war, Westfalenliga, Oberliga, es war eigentlich immer eine Ansammlung von Spielern, die sich ein, zwei Ligen darüber schon durchgesetzt hatten oder halt ein super Talent hatten. Die dann natürlich auch das entsprechende Selbstverständnis mitbringen. Und im Verein und drumherum gab es immer große Erwartungen, die dann Türkspor jetzt auch erfüllt hat, ne? Also jedes Jahr aufgestiegen. Wie war es, das zu moderieren in den letzten Jahren? Das ist sicherlich nicht unanstrengend, kann ich mir vorstellen.
Ja, also es ist halt immer schwer zu sagen, ne? Ich glaube, ich habe das auch ganz oft gehört, ja, mit diesen Truppen muss man ja auch aufsteigen. Mag sein, ist auch richtig, kann sein, dass man das vielleicht muss, aber ist trotzdem nicht so einfach. Ne? Also ich glaube, mir ist immer wichtig, dass wenn du einen 25-Mann-Kader hast, dass auch 22 sagen, die nicht immer spielen, dann trotzdem sagen, okay, Trainer ist ein cooler Typ, macht Spaß mit ihm, weil man einfach ein gutes Verhältnis hat. Und das ist mir immer wichtig. Ich glaube, das ist bei der Moderation immer das Wichtigste, weil ich glaube, auch ich oder wer auch immer als Trainer, wir werden den Fußball nicht neu erfinden und das mache ich auch im Training nicht. Ich fordere schon extrem viel von den Spielern, das wissen die auch, ja, also wird auch mal rumgeschrien, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein extremer Kumpeltyp, kann sehr viel Spaß mit mir haben, können auch selber mal Witze über mich machen und müssen keine Sorge haben, dass sie am nächsten Tag nicht spielen, also von daher ist mir das ganz, ganz wichtig, aber ich weiß trotzdem, also das, was man dann investiert, auch im Amateurbereich, ne, ich habe ja auch einen 35-Stunden-Job nebenbei noch, eine Family und das ist schon nicht ohne und ja, egal was die anderen sagen, ich bin schon sehr stolz auf die letzten Jahre dann, dass wir immer aufsteigen konnten auch, dass ich da immer auch meinen Teil dazu beigetragen habe und macht einfach Spaß, auch mit solchen Jungs zu arbeiten. Also es sind ja nicht nur fertige Spieler, sondern auch die können noch was lernen und ich glaube, dass die schon immer was mitgenommen haben bei mir.
Jetzt habe ich gerade mal bei Transfermarkt.de nochmal reingeschaut, euren Kader mir angeguckt. Inzwischen sieht man ja dann doch viele, viele Spieler, die irgendwie nach 2000 geboren sind, 2003er, 2004er, ich glaube sogar ein 2005er Jahrgang ist dabei, bei euch im Kader. Das ist dann schon eine kleine Veränderung. Also es gab immer auch, glaube ich, Talente in deinen Mannschaften. Gerade letztes Jahr bei Türkspor war ja schon der eine oder andere Junge dabei. Mehmet Kaya hast du angesprochen. Du hast aber auch ganz klar gesagt, ich möchte jetzt nicht hier in der Regionalliga Jungs haben, die zweite Liga gespielt haben, die dritte Liga gespielt haben und vielleicht jetzt erst am Ende ihrer Karriere sind. Warum war dir das so wichtig, dass ihr nicht solche Leute, die dann natürlich auch automatisch vielleicht direkt eine Säule sein müssen oder auch zu den Topverdienern gehören, dass die nicht mit dabei sind?
Ja, das ist ja immer ganz, ganz schwierig. Man denkt ja immer auch, okay, die haben ja zweite Liga gespielt. Ich sage jetzt auch, ich habe auch mal Bundesliga gespielt, aber ich könnte heute nicht mehr Kreisliga B spielen. Ich glaube, das ist so das, was man sich dann irgendwann mal eingestehen kann. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch viele, viele Spieler, die richtig gut sind und auch Regionalliga spielen können und Bock drauf haben. Aber ich sage auch persönlich, wir brauchen Spieler, die richtig Bock auch auf den Verein haben. Jetzt nicht einfach nur kommen 36 oder von mir aus auch 32 und 33 und sagen, ja komm, ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Kohle mit, spiele Regionalliga und habe da ein bisschen Spaß. Aber bei uns ist halt, wie gesagt, haben wir lieber mit jungen Spielern, die Bock haben, zum Training zu kommen. Ne? Wir trainieren auf Kunstrasen. Wir haben nicht das beste Umfeld generell. Die Kabinen sind nicht die besten. Wer schon mal am Mendeplatz war, ich meine, ich war vor 20, 25 Jahren, habe ich da selber noch trainiert. Und da hat sich nichts verändert. Ja, ich glaube, dieselben Toilettendeckel wie früher. Also von daher weiß man, was man hat. Und das ist halt was, wo ich sage, ja, die jungen Spieler lernen da. Und wenn sie das einmal durch haben, dann in 2 Jahren, haben sie selber einen Schritt nach vorne gemacht. Und uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir genau diese Spielertypen holen, die einfach richtig Bock drauf haben, noch für den Verein Gas zu geben, was zu lernen. Und das ist das, was wir wollten. Und jetzt natürlich, ich hätte auch einen 32-jährigen Altgedienten genommen, wo ich sage, der passt zu uns. Das ist ja auch kein Problem.
Ich habe gehört, die Zufahrtsstraße am Mendesportplatz soll saniert werden. Also die Buckelpiste kommt da wohl zumindest weg.
Ja, aber gut, die wird seit ungefähr 6, 7, 8 Wochen saniert. Ja, unser Co-Trainer Robin hatte sogar schon einen Platten der Arme. Liebe Stadt Dortmund, es wird Zeit.
Auf jeden Fall. Also ich bin da einmal mit dem Mini Cooper meiner Freundin hergefahren und dass ich den danach noch wieder zurückgeben konnte, das war ein großes Glück, muss man so sagen. Zurück zur Transferpolitik, auch wenn das irgendwie ein großes Wort dafür ist. Der eine oder andere Kommentar im Sommer ging fast schon so in die Richtung, die großen Namen waren jetzt nicht dabei. Ihr habt dann natürlich Spieler verpflichtet. Ich glaube, klar, aus der Regionalliga der eine oder andere. Das zeigt dann teilweise, finde ich, auch so, wie krass die Erwartungen an Türkspor sind, weil dann, wenn ihr in der Westfalenliga wart, dann gab es Spieler aus der Oberliga, vielleicht mal irgendwie einen aus der Regionalliga. Und wenn man das natürlich weiterdenkt, dann müssen in der Regionalliga Spieler aus der dritten oder zweiten Liga kommen, haben wir gerade schon gesagt. Wie weit seid ihr auch, sag ich mal, davon vielleicht finanziell entfernt, einen Spieler zu holen, der jetzt, weiß ich nicht, 27 und im besten Fußballalter ist und in der dritten Liga vielleicht im kleinen Verein Stammspieler ist oder so?
Davon sind wir wirklich sehr weit entfernt. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Klar, Kommentare wurden auch dann an mich rangetragen, ist klar, weil man das ja auch dann mitkriegt und dann wird auch gesagt, ja, mit dem Kader werdet ihr es nicht schaffen, was holt ihr denn für Pflaumen? Und ich denke dann immer, okay, dann pumpen wir gerne 2, 3 Millionen rein und dann können wir über Spieler reden am Ende des Tages. Also wir machen das, was wir machen können in unserem Rahmen. Das läuft dann wirklich sehr eng zusammen halt mit Bülent Kara, sportlichen Leitung, jetzt auch mit Tuna Kayabasi. Also das war schon so, dass das extrem eng zusammenläuft, dass wir über viel geredet haben, was können wir, was wollen wir, was ist möglich. Und ich glaube schon, dass der neue Präsident jetzt mit Ömür halt da auch einfach richtig Gas gibt und versucht, das alles in die richtigen Bahnen zu lenken, weil durch das Stadionthema viele Kosten in der Regionalliga, mit denen wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht so gerechnet haben oder was ja auch noch auf uns zukommt.
Das Ausweichen nach Velbert kostet euch eine 5-stellige Summe, jedes Spiel, was ihr quasi da absolvieren müsst, sei ja auch genannt.
Da müssen ja dann auch Zuschauer kommen, damit das wieder irgendwie einigermaßen reingeholt wird. Also es sind schon viele Themen, ne? Also wir können ja nicht nur Spieler holen und dann ist der Laden nach 3 Monaten dicht. Also es wird auch so eine Herkulesaufgabe, auch mit dem Kader, den wir jetzt schon haben, keine Frage. Also ich bin da wirklich in vielen Themen mit drin, manchmal auch in zu vielen Themen mit drin, weil das dann auch wirklich meinen Kopf also bis Oberkante mal zu explodieren bringt. Aber ich muss auch wirklich jedem da einfach auch größten Respekt zollen, was da jetzt jeder in den letzten Wochen abgeliefert hat. Auch ein Gökhan Aksoy, was der im Moment da abliefert mit dem Stadion, Organisation, Kosten. Das ist schon ein Brett, was da auf uns zukommt. Ja, aber ich bin sehr froh, dass der Verein den Weg unbedingt gehen wollte, weil natürlich kamen auch Stimmen auf, wollen wir das überhaupt, können wir das überhaupt? Also es gab schon viele Diskussionen und wir wollen es versuchen. Und wir gehen davon aus, dass alles klappt, aber es ist trotzdem und bleibt einfach auch in der Regionalliga unfassbar für kleine Mannschaften zu bestehen.
Ich glaube, da hat sich viel getan im Vorstand, habt ihr viel strukturell verändert und du hast die Namen genannt, die dazugekommen sind. Ihr habt euch da breiter aufgestellt, das kann man so sagen. Es war wahrscheinlich vielleicht sogar wichtiger jetzt diesen Sommer als ja, irgendwie den letzten Cent irgendwie in das Sportliche zu pumpen. Wie sehr, du hast es angesprochen, du kriegst die Kommentare auch mit, hättet ihr jetzt zweiten Drittliga-Jungs geholt, hätten alle gesagt, ja, Retortenverein, die hauen eh Geld ohne Ende raus. Sage ich mal, ist Spekulation, aber so war es ja auch in den letzten Jahren. Vielleicht haben diese Kommentare auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wie sehr nervt einen das? Weil man irgendwie, wenn man so macht, dann kriegt man Kommentare, wenn man so macht, kriegt man Kommentare. Also das ist dann vielleicht schon Profifußball.
Ja, aber das ist ja gefühlt immer im Leben so. Ne? Also ich glaube, da gibt es so viele Themen, die dann immer quasi, der eine sagt, er hätte den mal so gemacht, der andere so. Und ich sage auch immer, man wird nie wissen, was die richtige Wahl war am Ende des Tages. Natürlich können wir auch sagen, vielleicht hätten wir 4 Spieler weniger holen müssen und einen Kracher. Wir wissen aber auch nicht, ob der funktioniert hätte. Vielleicht hätte der sich auch nach 3 Wochen verletzt und dann wäre der 6 Monate ausgefallen und dann wäre der andere Weg wieder richtiger gewesen. Deswegen, aber ich glaube, wie gesagt, es geht meistens da rein, bleibt kurz im Kopf und im rechten Ohr dann wieder raus, weil wir schon wissen, was wir tun. Ne? Wir sind jeden Tag dabei. Und wenn dann Leute das zu uns sagen, die täglich mitarbeiten, dann kann ich das schon nachvollziehen, dann kann man auch darüber reden. Aber wenn Leute, die gar keinen Bezug zu uns haben, meinen, die wüssten jetzt was über den Verein und müssten über die Mannschaft, über die Strukturen, dann ist es mir doch nicht mehr zu einfach.
Letzte Frage zum Kader. Du hast gerade gesagt, ihr hättet dann zum Beispiel einen großen Kracher hätten holen können. Wer ist der größte Kracher unter den Neuzugängen dieses Mal?
Boah, das ist natürlich wirklich schwierig. Wer ist der größte Kracher? Rein Influencer-mäßig Steven Krodra.
Du bist aber, der bekannteste wahrscheinlich.
Genau, nein, Stevo macht das wirklich gut. Das muss man ehrlich auch mal klar sagen, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Und wir auch trotzdem froh sind, dass er dabei ist. Der ordnet sich da extrem unter und definitiv macht er das sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben halt nicht den übertriebenen Kracher geholt, sondern wie gesagt, Jungs, die ein bisschen Regionalliga-Erfahrung haben, ne, wenn ich da ich nenne Miguel Max Schmeling, alias Schmelle, wenn ich das sage, der jetzt auch Regionalliga gespielt hat.
Bei Wuppertal, bei einem Auftaktgegner.
Genau, ist auch ein besonderes Spiel für ihn. Dann haben wir Raphael Kambrugin geholt von Paderborn, auch ein paar Regionalliga-Spiele. Und ich glaube, Vincent Okanse mag vielleicht die auch von der äußeren Erscheinung der Königstransfer sein, weil es auch die Position ist, die wir einfach gesucht haben und gefunden haben und wir total zufrieden sind, dass Vince jetzt bei uns spielt, weil er perfekt dann auch irgendwie bei uns reinpasst.
Ich glaube, der Kader letztes Jahr war sehr gut auf dich abgestimmt, auf deine Wünsche, aber das hat immer so ein bisschen gefehlt, der torgefährliche Mittelstürmer, der aber auch mitarbeitet und nicht wie irgendwie den Anker wirft und dann vorne rumsteht. Auf den bin ich sehr gespannt, also den habt ihr ja angepriesen.
Ich glaube, da können wir uns wirklich freuen, auch weil Vince wirklich ein Arbeiter ist und jeder, der es bei mir weiß und ich betone das immer wieder, wer zu viel steht, da kann er der beste Fußballer der Welt sein, dann würde ich glaube ich auch, oder flippe ich auch gerne mal aus, deswegen und Vince wird uns helfen, wird Tore schießen und wenn er mal angeschlagen ist, haben wir noch ein paar andere, die Tore schießen können. Ich glaube wirklich, der Kader macht einfach Spaß, also es ist jeden Tag im Training. Ja, dass es richtig Spaß macht zuzuschauen und deswegen freuen wir uns auch irgendwie auf jede Einheit, auch wenn es manchmal anstrengend ist, da die Buckelpiste am Endeplatz vorbeizufahren, aber wir sind dann auch wieder froh, wenn wir am nächsten Tag wiederkommen.
Basti, komme ein bisschen weg von Türkspor und ein bisschen mehr zu dir. Du hast 144 Drittligaspiele gemacht, ich rate das jetzt ein bisschen runter, 37 Zweitligaspiele, 128 Regionalligaspiele in verschiedenen Staffeln, 8 Bundesligaspiele, sogar ein Länderspiel für Polen, Zweitligameister geworden, Drittligameister geworden, der Trophäenschrank irgendwo zu Hause, den wird es geben. Wo schätzt du das für dich ein, Regionalliga als Trainer zu spielen und oder da angekommen zu sein, plus es ja auch selber dorthin geschafft zu haben, nicht jetzt irgendwie neu verpflichtet worden zu sein?
Erstmal coole Statistik, hört sich viel an. Bei meinen Verletzungen ist das dann schon einige Spiele. Nein, ich bin total happy erstmal mit der Spielerkarriere, auch wenn es dann am Ende gar nicht für so viel gereicht hat in den ganz oberen Ligen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich extrem stolz drauf sein kann, was überhaupt geschafft zu haben. Aber ich muss genau das sagen, so diese Trainerkarriere jetzt, wenn man überlegt, irgendwie, ich glaube, vor 4 Jahren noch Kreisliga A trainiert. 4 Jahre später mit 3 Aufstiegen in der Regionalliga zu sein, das ist schon für mich ganz besonders. Vor allem so ein bisschen, ganz kurz ein bisschen weiter auszuholen, ist einfach auch, dass mein Vater ja selber Trainer war und ich quasi, der mich dadurch da so geprägt hat, ja, der sehr früh verstorben ist, vor 43, vor einigen Jahren. Und deswegen umso schöner für mich, dass ich so ein bisschen dann auch in seine Fußstapfen treten konnte und ich genau weiß, und wenn man dann so Bilder sieht und Erinnerungen von früher, dass ich genau so ein Rumpelstilzchen bin wie er. Und deswegen ist das schon cool und wirklich, dass sich das extrem erarbeitet zu haben. Ne? Und ich glaube, Aufstiege, und es ist egal, was, ob von der A-Kreisliga in die B-Kreisliga, in die Bezirksliga oder halt einfach von der Westfalenliga in die Oberliga. Das sind schon tolle Erlebnisse und deswegen ist der Aufstieg jetzt schon ganz besonders, weil damit halt auch eigentlich keiner so richtig gerechnet hat.
Du hast gerade angesprochen, vor einigen Jahren noch in der Kreisliga in Bad Sassendorf, glaube ich, ne, bei deinem, ich weiß nicht, ob es der Heimatverein ist, aber zumindest der ortsansässige Verein, wo du wohnst. Ne? Hattest du damals schon das Ziel, es quasi so weit zu schaffen als Trainer? War das klar, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann möchte ich da durchstarten? Oder hat sich das dann in den letzten Jahren einfach Stück für Stück so ergeben? Dann ja auch in der Stadt, die ein Stück entfernt ist von dort.
Genau, ich habe mit 31 aufgehört, Fußball zu spielen, Karriere beendet und wollte erstmal nichts mit Fußball zu tun haben, weil mir es echt auf den Sack ging, so der Fußball. Es war irgendwie nervig, viel zu viel Geschäft, hat keinen Spaß gemacht. Und dann dachte ich, komme jetzt wieder in den absolut geilen Amateurfußball, ne? Eine Kiste Bier nach dem Training und ein bisschen Spaß haben mit meinen Freunden. Ja, da kam ein bisschen Corona dazwischen und dann hat's ja wieder ein bisschen gejuckt. Und dann wirklich durch viele Zufälle dann auch einfach relativ schnell dann in die Landesliga bei Türkspor. Und dann ging es halt irgendwie Schritt für Schritt nach oben. Aber ich muss sagen, da in der Zeit habe ich nie daran gedacht, irgendwie, okay, ich will jetzt unbedingt irgendwann wieder im Fußball arbeiten, sondern wollte eigentlich ja, Familienleben genießen, arbeiten, ganz entspannt. Aber durch die Zeit bei Türkspor habe ich gemerkt, boah, die Jungs spielen ja den Fußball, den du gerne hättest und macht ja Bock, warum soll es das nicht weitergeben? Und so jetzt mit meiner A-Lizenz, die ich letztes Jahr dann auch endlich vollendet habe, war für mich klar, ich will unbedingt in den Profifußball und habe da richtig Bock drauf und brenne auch dafür und ja, lebe da irgendwie auch gefühlt manchmal bis 1-2 Uhr nachts, um irgendwelche Analysen zu machen, Spiele zu beobachten und von daher ist das, was ich unbedingt will.
Du kennst die Stadt Dortmund, du hast hier, glaube ich mal, eine ja nicht unwesentliche Zeit deines Fußballerdaseins verbracht, hast in der Jugend bei Borussia Dortmund gespielt, ein paar Bundesliga-Einsätze, dann jetzt wieder zurückgekommen als Trainer sozusagen. Was wusstest du vorher über den Dortmunder Amateurfußball? Wir hatten gerade darüber gesprochen, aus Bad Sassendorf stelle ich es mir schwierig vor, zu wissen, was hier geht oder was hier möglich ist, weil wir natürlich zu dem Zeitpunkt, als du in die Stadt gekommen bist, als Trainer ja auch noch am Anfang dieser Entwicklung waren, dass wir sagen können, okay, es wird Mannschaften geben, die spielen Regionalliga, die werden es schaffen und wir haben eine Vielzahl an Teams auf wirklich allerhöchstem Amateurniveau.
Also man muss sagen, dass es ganz, ganz, ganz am Anfang echt wenig war. Also man hat sich immer, ich hatte zum Beispiel Hannes Wolf als Trainer und ich wusste ja, wo er auch kommt, wir haben auch dann gegen Aplerbeck zu der Zeit gespielt. Also muss man sagen, das war in den Jahren 2008, 2009, so in dem Bereich, dass man das so mitgekriegt hat, was da so im Fußball halt was los ist in Dortmund. Und dann war ich natürlich weiter weg. Ne? Wenn ich nach Erfurt führt, dann hat man natürlich in Bezug zu Dortmund einfach gar nicht. Aber ich muss schon sagen, Hallenstadtmeisterschaften, Eyüp Kosgun war schon auch immer jemand, den ich da verfolgt habe. Gibt schon viele, die ich auch kenne aus früheren Zeiten.
Der hat sich, glaube ich, über den Titel im Januar am meisten gefreut.
100%. Ich glaube, er hätte auch noch gerne, sehr gerne gespielt. Im Nachhinein muss ich auch sagen, es war auch eine blöde Entscheidung von mir. Ich hätte Eyüp mitnehmen müssen. Und die bereue ich auf jeden Fall bis heute noch. Eyüp hätte es eigentlich mehr als verdient gehabt. Am Finaltag mit dabei zu sein, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt teilnehmen dürfen als Regionalligist. Dürfen wir, es ist schon mal sehr gut und wenn Eyüps Knie halten und er Bock hat, dann wird er auf jeden Fall dabei sein.
Welche Bedeutung hat diese Stadt für dich? Also ich sag mal so, dein Lebensmittelpunkt ist woanders, aber er war definitiv ja mal hier in der Fußball, zumindest jetzt ist es wieder, was verbindet dich mit dieser Stadt? Wie denkst du über Dortmund?
Also ich muss dazu sagen, ich bin 1998, 88 geboren, mit 11 dann zum BVB gekommen und habe 12 Jahre hier gespielt. Das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitraum. Habe hier auch gewohnt, komme hier immer noch gerne her mit damals meine Freundin zusammen hier gewohnt, jetzt meine Frau. Von daher kommen wir gerne noch in die Stadt zurück und erinnern uns an vieles. Sie hat ihre Ausbildung hier gemacht. Wir haben hier viele Freunde auch noch gehabt oder haben auch noch viele Freunde. Also das ist schon unsere Stadt. Jetzt weiter, mein Sohn spielt selber jetzt beim BVB im vierten, jetzt muss ich selber überlegen, vielleicht fünften Jahr schon, ich glaube vierten Jahr. Und das ist natürlich dann auch wieder so. Es fängt quasi bei mir wieder frisch an von wie früher und das ist dann schon was Besonderes. Und mich wird man auch in der Stadt irgendwie dann nicht los. Und Ja, ich glaube, Nuri hat es ja auch immer gesagt, für ihn ist das größte Traum, irgendwann beim BVB Trainer zu werden. Mhm. Ich habe auf den Anruf gehofft, wo ich ins Trainerteam kommen kann, aber nein, Spaß beiseite. Und ich glaube schon, dass man einfach, ja, mein Ziel ist es auch irgendwann, nicht, ich sage jetzt, ich will Trainer werden, aber einmal an der Linie da im Signal Iduna Park oder ich sag mal so, Westfalenstadion stehen wäre schon eine coole Sache.
Jetzt hast du dir natürlich selber ein Thema aufgemacht. Was können nächste Schritte sein? Ich meine, jetzt wollen wir dich nicht hier von Türksbauer weg schon irgendwie sprechen oder so, aber klar, du warst erfolgreich zuletzt überall, wo du warst, im Dortmunder Fußball, sei es bei Bövinghausen, sei es bei Türksbauer. Klar ist, wenn in der Regionalliga das weiter so geht und ihr eine gute Saison spielt, das wird auch auf dich zurückfallen und da wird es Vereine geben, die werden darauf aufmerksam. Gibt es eine Art Karriereplan? Gibt es irgendwie Überlegungen, hey, ich möchte lieber in eine höhere Liga vielleicht dann irgendwie Co-Trainer werden oder nein, ich bleibe immer Chef? Machst du dir über sowas Gedanken, ohne jetzt natürlich sagen zu wollen, ja, ich habe dann und dann schon ein Gespräch mit dem und dem Verein?
Also es gab, ich muss sagen, im Sommer gab es schon Gespräche, also Gespräche oder Anfragen, die wir eigentlich relativ schnell auch blockiert haben, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt hier aufgestiegen und will unbedingt mit dem Verein, wo ich auch weiß, wem ich was zu verdanken habe. Ich bin ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie mal eben Regionalliga-Trainer geworden, sondern weiß auch, dass ich dem Verein viel zu verdanken habe. Und deswegen war es mir auch ganz, ganz wichtig, da zu sagen, ich will unbedingt diesen Weg mit dem Verein gehen. Und was dann kommt, kann man nie wissen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, die nächsten 3 Jahre in dem Verein zu bleiben, wenn alles funktioniert und alles top ist und der Verein zufrieden ist. Auf der anderen Seite kann aber auch sein, dass man irgendwie ein Angebot kriegt, irgendwann aus der zweiten Liga als Co-Trainer oder was auch immer. Deswegen, Fußball, es geht so schnell, mache ich mir aber extrem gar keine Gedanken dazu. Ich arbeite jetzt ganz normal 35 Stunden, habe da meinen Job, verdiene mein Brot, fahre dann zum Fußball, es passt gerade alles perfekt. Also von daher sehe ich da jetzt keine Not, da irgendwas zu wechseln, bin da total zufrieden. Aber ich sag mal so, wenn in 2 Wochen mehr anrufen würde, wo es total interessant ist, ne? Ich sage jetzt mal Co-Trainer bei Galatasaray, dann würde ich es mir auf jeden Fall anhören.
Ich glaube, dann würde dich der eine oder andere bei Türksbau noch persönlich dahin begleiten. Ich glaube, das war ganz witzig, nach dem Spiel, wo ihr aufgestiegen seid gegen Wattenscheid, da saß ich noch bei euch im Vereinsheim, habe mir noch letzte Reste fertig gearbeitet und auf einmal lief auf der Leinwand Fenerbahce gegen Gala. Ich sag mal so, der Oberliga-Aufstieg ist auf einmal in den Hintergrund gerückt. Der Regionalliga-Aufstieg.
Ist krass, ne? Ja, ist krass.
Da wurde auf jeden Fall gebrüllt und geschrien und auch untereinander war man sich dann auf einmal nicht mehr so einig.
Ist bei uns auch manchmal extrem Thema. Ja, also die ganzen Vereine in der Türkei und Fans und wer da wen anfeuert, das ist schon echt extrem. Aber ich halte mich da gerne raus, ich bin da neutral. Aber ich weiß, dass da ein paar Kämpfe schon gab innerhalb des Teams.
Kann man eigentlich, sag ich mal, auf so eine romantische Art und Weise Fan von einem Verein sein, wenn man so lange im Profifußball unterwegs war und natürlich auch verschiedene Vereine in verschiedenen Teilen Deutschlands, in verschiedenen Ligen gesehen hat? Bleibt da so eine Romantik dann irgendwie bestehen zu einem Verein?
Also ich glaube, so wie bei Kevin Großkreutz nicht. Also bei mir ist das nicht so extrem. Also ich habe mit jedem Verein Bezug, also wo ich gespielt habe. Ich verfolge natürlich gerne Rot-Weiß Erfurt, weil ich da eine schöne Zeit hatte. Mit Fürth bin ich aufgestiegen, gucke da immer noch, habe da viele Freunde. Also ich gucke da auch schon in jeden Verein, wo ich war, nochmal genauer hin. Und das interessiert mich schon, aber ich bin kein großer Fußballfan. Also ich gucke da ganz neutral das Spiel und freue mich dann einfach immer, wenn es ein gutes Spiel ist. Und als Trainer guckt man halt blöderweise Spiele ein bisschen anders und denkt sich so, mich interessiert dann auch, okay, was haben die eigentlich trainiert die Woche, was macht der da gerade, was war der Plan und das schon eher, aber ist trotzdem klar, ich gucke Dortmund, das habe ich das letzte Jahr dann auch unter Edin Terzic eigentlich schon immer genau hingeguckt, was war eigentlich die Idee, der Plan und da gucke ich jetzt gerade bei Nuri, glaube ich, auch nochmal extrem hin und klar, Dortmund, da bleibt man trotzdem und freut sich auch, aber am Ende des Tages bin ich jetzt kein extremer Fußballfan.
Und dann hat das erste Gegentor in der Trainerkarriere von Nuri Scheinmann beim BVB noch einen Spieler von dir gemacht, nämlich Cesar Toy. Im Spiel der DSW 21 Traumauswahl hat er getroffen.
Super Tor übrigens, ne? Also hat mich auch extrem gefreut. Wir hatten zu der Zeit ein Testspiel und da war das Aufwärmen gerade und habe ganz viele Nachrichten gekriegt. Cesar macht das 2-1, hat erstmal keiner geglaubt. Aber dann haben wir es in der Runde uns angeschaut. War schon auch schön und besonders. Und auch, wie gesagt, Mo hat auch ein klasse Spiel gemacht. Ist ja immer schön, wenn man dann gegen die Profis auch zeigen kann, dass man doch ein bisschen was drauf hat.
Ja, Moritz hat da, glaube ich, zumindest einmal Julian Brandt ordentlich ins Schwitzen gebracht und Cesar Toy, Alexander Meyer, ganz, ganz souverän, wie ich fand, dann ausgedribbelt und eingeschoben. Nochmal zurück zum Profifußball. Du hast deine Station gerade selber nochmal genannt. euer Weg führt euch jetzt zuerst gegen Wuppertal, dann zum MSV Duisburg. Das ist dann, glaube ich, das größte Stadion in der Regionalliga. Da passen nominell über 30.000 rein. Ganz so viele werden es wahrscheinlich nicht, wenn ihr am zweiten Spieltag da gastieren werdet. Was war die größte Anzahl an Zuschauern, vor denen du gespielt hast? Hast du das im Kopf?
Klar, das war Dortmund, Signal Iduna Park, Heimspiel, vor 80.000. Ansonsten müsste ich überlegen, welches Stadion. Klar, ich habe ein Derby gespielt auf Schalke, was auch überragend war. Wenn ich jetzt mal von der Bundesliga weggehe, dann waren schon auch die Zweitliga-Zeiten bei Greuther Fürth natürlich super. Ne? Da war dann auch immer, wenn man oben mitspielt, kommen ja auch immer viele Zuschauer. Und ich glaube, wenn man im Rohnhof spielt oder mal dort war, ist auch was ganz Besonderes, muss man auch sagen. Hat schon Spaß gemacht. Also ich finde, insgesamt hatte ich schon ein paar interessante Stationen. Auch Rot-Weiß Erfurt ist bekannt für ja.
Ein oder andere Ostderby.
Ja, genau. Auch. Super Fans. Ich glaube, aber super Fotos. Wir haben das Ostderby gegen Jena verloren und stehe da vor brennenden Fahnen vor den Zuschauern. Also hab da auch schon viel erlebt. Aber das ist das, was ausmacht. Ne? Also wenn es da irgendwelche Mannschaften gibt, die wirklich jeden Cent dann quasi für Fahrten ausgeben, das ist schon wirklich besonders. Und ich habe in Erfurt auch mal eine Fahrt, wo ich gesperrt war, von Erfurt nach Rostock irgendwie 11 Stunden Zugfahrt miterlebt. Das war absoluter Hammer, das mal mit den Ultras mitzuerleben. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, was die alles machen. Machen sicherlich nicht alles richtig, das muss man auch mal sagen. Also war schon auch manchmal nicht ohne im Zug für den einen oder anderen, aber ist schon eine geile Sache.
Ist das was dir ein bisschen bei Türksburg vielleicht fehlt? Ich meine, klar, wir haben Fanaufkommen dann gesehen in den letzten Spielen, gerade in Scheiden gegen Afflerbeck und Wattenscheid. Unter anderem deine Kumpels aus Bad Sassendorf, wahrscheinlich die, mit denen du dann eins selber wieder gespielt hast, die haben da ordentlich für Stimmung gemacht. Aber soweit gehört natürlich auch, dass es keine Fanszene oder sowas bislang gibt. Ist das ja was man sich dann besonders wünschen würde, dass sich das in dieser Saison entwickelt?
Ich glaube aber nicht. Also man muss auch ehrlich sein, ich glaube nicht, dass sich das entwickelt so schnell. Also das glaube ich wirklich nicht. Und da müssen wir auch realistisch bleiben, dass das nicht so passiert, dass jetzt auf einmal irgendwie 100 Fans dann auf einmal irgendwelche Lieder singen und uns anfeuern werden. Ne? Also wir haben natürlich ein paar Zuschauer, die immer da sind und macht auch Spaß und die jubeln dann, wenn wir ein Tor schießen, aber es wird jetzt keine Fangesänge geben. Von daher finde ich das schade, weil es immer schön ist, wenn man im Fußball sowas hat. Ich glaube, ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, wenn jetzt Duisburg im ersten Spiel nach Gütersloh fahren oder fahren 6.000 Zuschauer mit, dann ist es schon was ganz Besonderes. Ne? Also natürlich ist das geil und so lebt der Fußball. Aber am Ende des Tages kann das nicht jeder Verein von sich behaupten und muss auch Türkspor nicht. Weil am Ende ist es ein kleiner Verein gewesen, der jetzt sich quasi so ein bisschen aufstellt, dahin zu kommen. Und mal gucken, ob wir in 5 oder 10 Jahren davon reden können, dass es eine kleine Ultragruppe gibt.
Was jetzt weiß ich, das ist quasi die letzte Frage. Ich weiß, dass du nicht nur auf den High-End-Amateurfußball schaust, beziehungsweise seid ja an der Schwelle, sind Mannschaften bei euch in der Liga, die ganz klar als Profivereine durchgehen, sondern dass du sehr interessiert generell in Dortmund Amateurfußball bist, dass du weißt, was teilweise in den Vereinen passiert, du bist vernetzt, du kennst viele Spieler. Verrat es doch, worauf freust du dich im Dortmund Amateurfußball abseits von Türkspor in der kommenden Saison ganz besonders?
Oh, gibt auch ein paar Sachen mehr. Also klar, erstmal auf die Oberliga-Saison. Ich glaube ASC, weil ich auch einfach mit Marco ein sehr gutes Verhältnis habe. Ich auch finde, dass Marco ein sehr, sehr geiler Trainer ist und ich einfach auch die Mannschaft mag. Also ich glaube, wir haben jetzt auch im Hacker Cup wieder gesehen.
Obwohl sie so verschieden oder quasi zu eurem Team ist, ne?
Genau. Aber es hat so gekracht während des Spiels und danach war Top-Stimmung und man hat sich gut verstanden. Ich glaube, so eine krasse Rivalität gibt es da auch nicht. Die haben sich auch trotzdem von uns gefreut, dass wir aufgestiegen sind, haben da auch gratuliert. Also von daher freue ich mich da extrem drauf und bin sehr, sehr gespannt, weil es eine interessante Oberliga-Saison wird. Auch wenn es jetzt nur mit Bövinghausen ein Derby gibt, was ein bisschen schade ist, dass der FC Bövinghausen es knapp nicht geschafft hat. Aber alles in allem wird das Highlight sein, was ich natürlich am meisten verfolgen werde. Ne? Aber ich freue mich auch extrem so ein bisschen, bin sehr gespannt auf ein paar Bekannte aus Kirchhörde, mit dem hier, den ich ja trotzdem manchmal besuche, Daniel Dukic, der jetzt unterwegs ist, mit Jonas, den ich hier gestern bei der Baller League noch getroffen habe. Also es wird schon auch eine interessante Saison und ich glaube, wir haben jetzt im Hacker Cup gegen Eichlinghofen gespielt, was auch wirklich ein tolles Zusammensein war nachher, noch mit dem Trainerteam, mit ein paar Spielern. Und würde ich mich auch wünschen, wenn einer von den beiden das dann nächstes Jahr schafft, dann aufzusteigen, dass wir vielleicht wieder ein paar Mannschaften mehr haben, auch in der Landesliga, in der Westfalenliga. Weil ich glaube, wo ich hergekommen bin, waren es nochmal deutlich mehr. Und ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen. Also das sind so die Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Und klar, ich verfolge auch extrem SV Westrich. Also kann mich schon fast einen kleinen...
Du warst ja sogar schon im Gäste oder nicht im Westrich-Fanblock während der Stadtmeisterschaft.
Genau, genau. Aufstiegsfeier waren wir dann auch danach dort. Verstehe mich auch super mit dem Coach, ja, mit Sven Thormann sowieso.
Mhm. Also da kommt ganz so gut zur Erklärung, da kommt die Verbindung. Ja. Sven Thormann war dein Co-Trainer in Bövinghausen, ist jetzt Spieler bei Westrich, die aus der A-Liga in die Bezirksliga aufgestiegen.
Genau, genau. Was auch sehr, sehr cool war. Dann waren wir dort, haben wir noch ein Bierchen getrunken und das sind dann so Sachen, die total interessant sind und ich hoffe sehr, dass das auch eine spannende Saison wird, weil ich glaube auch wenn die Bezirksligen jetzt so ein bisschen gesplittet wurden, dass das hier schon immer interessant, überragende Bezirksliga ist oder es sehr, sehr schwer ist zu sagen, der kann aufsteigen und der nicht und deswegen würde es mich freuen, wenn es dann wieder ein paar Mannschaften aus Dortmund schaffen.
Können bis zu 3, beziehungsweise sogar wird er mehr schaffen. Westfalia Huckerde ist ein Aufstiegsfavorit in Bezirksliga 10. Die Bezirksliga 8, der hat klassische Dortmunder Liga. Ist nicht mehr eine ganz klassische Dortmunder Liga, sondern mit einem etwas größeren Einschlag in Richtung Kreis Unna und nach Hamm. Aber auch da sei, glaube ich, Osmanisbau Dortmund genannt, die sich verstärkt haben. Und klar, dann Eichlinghofen, Kichhörde in der Bezirksliga 6, die gewechselt haben. Jetzt hast du kurz noch die Border League angesprochen. Dann lass uns noch kurz darüber sprechen. Einige Spieler von Türkspor Dortmund sind dabei in dieser, wie kann man es nennen? Es ist irgendwie eine Hallenfußballliga, die parallel zum normalen Ligensystem irgendwie entsteht. Da gibt es keine richtigen Vereine, sondern eher Teams mit Prominenten, mit Internetpersönlichkeiten, mit online bekannten Menschen aller Art und aber eben auch einer ganzen Fuhre bekannter Fußballer oder Ex-Profis, die dabei sind. Und du hast die Ehre, da ein Team zu betreuen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Las Ligas Ladies sind es.
Richtig, genau.
Den Namen lassen wir jetzt unkommentiert. aber du hast direkt in dem Draft, wo man sich sein Team zusammenstellen kann, einige deiner Jungs von Türkspor da quasi nominiert. Wie ist das da am Montagabend in Köln zu sein und sicherlich in der jungen Zielgruppe eine richtig große Nummer gerade dann da zu sein?
Genau, ich war jetzt zweimal vor Ort, einmal beim Draft und habe da die Managerin wie Selina Cerci einmal und die Anna-Maria Markovic, die wirklich zwei sehr, sehr super Fußballerinnen auch sind und zwei super nette Mädels, die mich da schon walten lassen und ich mich da wirklich so eine Woche darauf vorbereitet habe, okay, wen nehmen wir? Und es war klar, ich meine, von uns sind da einige Spieler dabei und ich habe auch gesagt, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann lass uns auf jeden Fall 3 von unseren Jungs nehmen und habe da schon auch die qualitativ guten für diesen Hallenbelag ausgewählt. Ne? Ich glaube, mit Ilya Nanto, Marcello und Koray haben wir schon drei richtig gute Zocker. Und es ist halt einfach ein interessantes Format. Also ich finde es einfach, klar wird das jetzt vielleicht ungern gesehen bei vielen Mannschaften auch, weil es vielleicht eine Trainingseinheit mehr oder Verletzungsgefahr da ist. Aber ich sag mal so, alles in allem ist das Freizeit von den Jungs und dann kann jeder machen, was er will. Ist genauso wie bei mir und es nimmt jetzt nicht extrem viel Zeit in Anspruch. Also das ist auch immer klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mich drauf vorbereiten muss, Videoanalysen machen muss, geschweige denn irgendein Training machen muss. Wir treffen uns am Montagabend, spielen 2x15 Minuten und dann ist das Ding auch vorbei und ist einfach gut aufgezogen. Hat richtig Spaß gemacht. Gestern wirklich richtig Spaß gemacht. Da hatten wir unser Duell gegen Chris Kramer und Flo Neuhaus. Ja, und das ist dann schon interessant, wenn man sich mit solchen Leuten dann messen kann.
Das glaube ich. Und man knüpft ja noch ein paar Kontakte, man stellt sich in ein Schaufenster, man hat sportlich noch eine solide Herausforderung dabei. Ich glaube, das kann einen dann doch irgendwie auch keiner verübeln, auch wenn du ja schon richtig sagst, dass es dann bei vielen Vereinen wie ein größeres Thema ist. Aber ich glaube, das größte Thema ist die Regionalliga-Saison. Basti, euch alles Gute, viel Erfolg. Das kann man ja jetzt auch mal als einziges Dortmunder Team so ganz unverblümter sagen. Ich wünsche euch in allen Spielen alles Gute und nicht keine Neutralität in irgendwelchen Derbys, die wir wahren müssen. Bin gespannt, wie ihr euch da zeigt und sicherlich werden wir irgendwann in den nächsten 12 Monaten an dieser Stelle nochmal darüber sprechen.
Ja, sehr cool. Vielen Dank und bis bald.
Danke dir, Basti. Ciao.
Vierte Halbzeit ist ein Audioprodukt der Ruhrnachrichten. Folge uns gern auf Social Media und abonniere und bewerte unseren Podcast. Du hast Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an sportredaktion@lensingmedia.de.